Herzlich willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Dolomitenstadt. Heute mit Lisa Brandl. Die Alpengletscher werden Jahr für Jahr weniger. Neue Pflanzen siedeln sich dort an, wo lange nur Eis und Stein war. Zum Thema Platz für Pioniere spreche ich mit Frau Dr. Brigitta Erschbammer. Sie ist pensionierte Professorin für Geobotanik und forschte jahrzehntelang unter anderem am Gletschervorfeld des Rotmoos-Farners im Ötztal. Dies ist Teil 2 einer Klimawandelserie der Tiroler Straßenzeitung Zwanziger, gesendet in Kooperation mit Dolomitenstadt, gefördert durch die Österreichische Akademie der Wissenschaften. Liebe Frau Professor Erschbammer, erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch. Wir sitzen hier gerade am Botanikinstitut der Universität Innsbruck, wo Sie sich ja fast Ihre ganze wissenschaftliche Karriere lang mit den Auswirkungen des Klimawandels aufs Hochgebirge beschäftigt haben. Aktuell schmelzen die Gletscher aufgrund der Klimaerwärmung so schnell ab wie noch nie zuvor. Viel Eis verschwindet und wir wollen heute herausfinden, was kommt denn danach? Was passiert mit den Flächen, die zum ersten Mal seit fast 6000 Jahren eisfrei werden? Zuerst die Frage nach Ihrer Einschätzung, wahrscheinlich keine leichte Frage. Wann werden die Gletscher bei uns in den Ostalpen denn komplett verschwunden sein?
Ja, zunächst vielen Dank für die Einladung. Die Gletscher schmelzen. Die Glaziologen sagen uns ja, dass wirklich die Hälfte der Gletscher bis Ende dieses Jahrhunderts verschwunden sein werden. Es ist so, dass viele Gletscher in unserer nächsten Nähe wohl die Jahrhundertwende nicht erreichen werden, dass viele bereits schon in 15, 20 Jahren verschwunden sein werden. Insgesamt ist diese Tatsache, dass da große Flächen frei werden, eine ganz spannende Frage in der Wissenschaft, was passiert wirklich dort? Und wie schnell geht vor allem die Besiedelung durch die Pflanzen vor sich? Es ist so, dass natürlich Spezialisten zunächst einmal daherkommen auf diesen Flächen und dass die Besiedelung wirklich in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, wesentlich schneller abläuft, als das vor 50 Jahren beispielsweise war. Das heißt, wenn es früher mindestens 5 Jahre gebraucht hat, bis die ersten Pflanzen erschienen sind, ist es so, dass heute schon nach einem Jahr Eisfreiheit die ersten Pflänzchen, die ersten Keimlinge da sind.
Ja, soweit ich das bisher verstehen konnte, gibt es da 2 Arten von frei werdenden Flächen auf den Gletschern. Sie werden auch Gletschervorfelder genannt. Vielleicht können Sie uns den Begriff dann gleich noch erklären. Manche dieser Gletschervorfelder haben noch Humus oder Samen von vor der Eiszeit, wenn ich das richtig verstanden habe, der wieder frei wird. Und manche Gletscher sind so quasi dann wirklich Neuland, wo es wirklich um erste Besiedelungen geht. Was ist denn da der Unterschied und warum sind beide diese Arten für die Wissenschaft so interessant?
Also ein Gletschervorfeld ist der Bereich, der vom Gletscher freigegeben wird. Der Gletscher transportiert ja sehr viel Material mit. Das heißt, wenn die Gletscherzunge sich ausdehnt, wird einfach viel Material mitgeschleift. Und wenn nun der Gletscher sich zurückzieht, bleibt dieses Schuttmaterial bestehen. Das sind die sogenannten Moränen, die eben das Gletschervorfeld aufbauen. In unserer nächsten Nähe und vor allem unser langjähriges Untersuchungsgebiet im Ötztal, das Gletschervorfeld des Rotmoos-Ferners, ist ein Bereich, wo nie vorher Vegetation und eben Bodenbildung stattgefunden hat. Das heißt, der Gletscher gibt hier Gelände frei, das wirklich durch den Gletschervorstoß sozusagen geschaffen worden ist. Im Vergleich dazu sind in den Westalpen Gletscher, die weit in den Talbereich herunterreichen, wo eben auch sogar Waldbestände überfahren worden sind, wo dann mit der Zeit auch Baumstämme ausgegraben worden sind und wo man annehmen muss, dass also wirklich eine sogenannte Samenbank vorhanden ist, das heißt begrabene Samen, die hier durchaus aus früheren Zeiten eben existieren konnten. Das ist natürlich dann eine unterschiedliche Situation. Wir haben im Gletschervorfeld des Rotmoosferners wirklich einen Zustand, wo die Entwicklung von Null angeht und wo erst wirklich wieder Samen eingetragen werden müssen. Das heißt, wo das Entstehen einer Pflanzengemeinschaft von Null an beobachtet werden kann.
Am Rotmoosferner im Ötztal haben Sie ja mit Ihren Kolleginnen und Kollegen von der Universität Innsbruck die Entwicklungen wirklich schon seit mehreren Jahrzehnten jetzt beobachtet. Und diese Pionierpflanzen, wie man sie, glaube ich, auch nennt, also die wirklich die ersten dann an diesem Ort sind, was können Sie uns denn darüber erzählen? Wie ist das Ankommen für diese Pflanzen im nackten Schotter und was macht diese Pflanzen aus, dass genau Sie es schaffen, sich dort anzusiedeln?
Also Pionierpflanzen müssen gewisse Merkmale haben, um wirklich in diesem Rohboden siedeln zu können. Das Merkmal, das wohl am wichtigsten ist, das sind die kleinen Samen, winzig kleine Samen, die vor allem die Steinbrecharten beispielsweise haben, ganz gleich, ob jetzt Arten aus dem Silikat oder aus dem Kalkgebiet jetzt beobachtet werden. Steinbrecharten haben winzig kleine Samen. Wir sprechen da von 0,04 Milligramm, also wirklich Staubkorngröße. Das ist einmal eine Voraussetzung. Und die nächste Voraussetzung ist natürlich, dass die in der Nähe irgendwo schon vorhanden sind. Bei Talgletschern, wie es der Rotmoosferner ist, ist es relativ klar, wo die Samen herkommen. Die Seitenhänge, die sind ja schon sehr lange eisfrei und dort ist eigentlich das Reservoir sozusagen für diese Pionierpflanzen. Wenn es sich natürlich um größer samige Pflanzen handelt, die da auch Pionier sein können, dann müssen sie irgendwelche Flugeinrichtungen haben, damit sie wirklich diese Flächen erreichen. Und das nächste ist dann natürlich die Frage der Wasserversorgung. Wenn keine gute Wasserversorgung da ist, dann ist natürlich ein großes Problem, dass aus einem Samen ein Keimling wird. Nun sind diese jungen, eisfrei gewordenen Flächen meistens bis jetzt zumindest feinsandiger Natur gewesen und der Gletscherbach oder viele Fließgewässer vom Gletscher her, vom schmelzenden Gletscher her, sorgen für gute Durchfeuchtung. Wenn wir jetzt allerdings die extreme Schmelze der Gletscher einfach anschauen, dann befinden wir uns mittlerweile in so einem Rückzugsort, der reiner Fels ist. Und da wird es nun für die Arten, für die Pflanzenarten natürlich zunehmend schwierig, wirklich aufzukommen. Also sie haben da nur Felsspalten zur Verfügung. Und da muss ein bisschen Feinerde vorhanden sein, damit sie keimen können.
Sie haben vorher erwähnt, die Seitenhänge, die sind schon länger eisfrei. In Ihrem Papier habe ich gelesen, die sind seit 5000 Jahren eisfrei. Also wenn ich Ihnen jetzt die Frage stellen würde, wie schauen diese Gletschervorfelder in 100 Jahren aus, denke ich da vielleicht in ganz dem viel zu kurzen Zeitraum oder was haben Sie da für Bilder im Kopf?
Bis jetzt haben wir ja eine Abfolge von verschiedenen Stadien der Entwicklung und 100 Jahre ist für ein Gletschervorfeld, zumindest bis zum heutigen Zeitpunkt, eigentlich eine noch viel zu kurze Periode gewesen, um eine Schlussgesellschaft hier wachsen zu lassen. Das sehen wir auch im Gletschervorfeld des Rotmoosferners. Wenn wir also diese 140, 150 Jahre alten Flächen anschauen, dann haben wir noch nie den Status erreicht, den die Flächen außerhalb haben, die eben schon 5000 Jahre eisfrei sind.
Das heißt, wenn ich mir die Alpen in 150 Jahren oder 100 Jahren vorstelle, kann ich jetzt mal nicht davon ausgehen, soweit wir es bisher einschätzen können, dass sich da Rasen oder sogar Wälder gebildet haben.
Es gibt eben große Unterschiede im Alpenraum. Da müssen wir unterscheiden, die Gletschervorfelder in den Ostalpen und jene in den Westalpen. In den Westalpen, wo ich eben bereits erwähnt habe, dass die Gletschervorfelder in die Talstufe hinunterreichen, also unterhalb der Waldgrenze auch sich befinden. Dort haben wir natürlich einen Wald, also zumindest Bäume unten, eine Bewaldung, die natürlich voranschreitet. In den Ostalpen ist das nicht der Fall, weil die alle wesentlich höher liegen. Die Gletschervorfelder sind alle oberhalb der Waldgrenze. Und da ist die Besiedelung mit Gehölzen sehr verzögert. Wir haben beispielsweise im Gletschervorfeld des Rotmoos Ferners, da ist eben diese 150 Jahre alte eisfreie Fläche, die weist Zwergsträucher auf, die ersten Alpenrosen, der Zwergwacholder und solche Arten stehen schon dort, aber wir haben keine Besiedelung durch Bäume. Das ist dort vielleicht der Fall, weil die Waldgrenze doch wesentlich erniedrigt wurde durch den Menschen. Und da wird es natürlich noch eine Zeit lang dauern, bis hier wirklich Bäume sich festsetzen können.
Jetzt werden im Moment die Sommer ja immer heißer. Das bringt nicht nur die Gletschermassen zum Schmelzen, sondern auch die Wiesen im Hochgebirge entwickeln oder sind sehr, sehr heißen Temperaturen ausgesetzt. Was macht denn das mit Ihrer Forschung? Wie beeinflusst das die Entwicklung der Pflanzen auf diesen Flächen?
Die hohen Temperaturen sind natürlich ein Problem. Für die Wiesen wissen wir, dass auch hier natürlich Probleme entstehen, einfach nicht nur durch die heißen Temperaturen, sondern als Folge der Trockenheit. Und da wird es für manche Arten natürlich schon problematisch. Zum Glück sind ein Großteil der Arten wirklich mehrjährig. Das heißt, auch wenn sie mal oberirdisch vertrocknen, im schlimmsten Fall, könnten sie eben dann wieder austreiben aus ihren unterirdischen Organen, aus einem Wurzelstock beispielsweise. Im Gletschervorfeld ist das schon problematischer. Auch hier haben wir natürlich Arten, die sehr langlebig sind, aber es gibt auch mehrere kurzlebigere Arten. Das sind solche, die vielleicht nur 1-2 Jahre leben oder vielleicht auch 5-6 Jahre. Die haben dann vermutlich, wenn die Entwicklung so weitergeht, mit den Veränderungen des Klimas schon Probleme. Und große Probleme haben die Keimlinge, weil die natürlich Feuchtigkeit brauchen und die trockenen, sandigen Flächen in einem Gletschervorfeld, die sind allalong wirklich problematisch für die Erneuerung, für die Entwicklung einer Pflanzengemeinschaft.
Jetzt habe ich in einem schon etwas älteren Artikel gelesen, diese Gletschervorfelder, da wo sich neues Leben entwickelt, könnten ein Glücksfall für die Artenvielfalt, für die Ökologie werden. Aus den Daten, die Sie jetzt seit 1996 sammeln, kann man das jetzt nicht ganz ableiten, ob das wirklich so sein wird. Verstehe ich Sie da richtig?
Ja, es ist wirklich so, dass wir momentan auf Flächen, die etwa 40 Jahre alt sind, eine Art Stillstand sehen der Entwicklung, dass also da die sogenannte Sukzession, das ist diese Abfolge von verschiedenen Pflanzengemeinschaften, dass die irgendwie zum Stillstand gekommen ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten, weil teilweise entweder die Samen fehlen für eine Besiedelung beziehungsweise die Trockenheit immer stärker um sich greift. Die trockenen Sommer haben sehr massive Auswirkungen einfach auf Keimung und Etablierung der Pflanzen. Und da sieht man also, dass die Entwicklung nicht so stark voranschreitet oder überhaupt nicht voranschreitet, wie man es eigentlich prognostiziert hätte.
Das heißt, auch der Aufbau des neuen Bodens, der dort entstehen könnte, der ja auch sehr, sehr spannend für die weitere Entwicklung der Alpen sein könnte, kann man jetzt noch nicht so richtig absehen, aber vielleicht können Sie uns kurz erklären, warum das, diese Bodenbildung in den Gletschervorfeldern überhaupt spannend ist und von der Wissenschaft so genau beobachtet wird.
Es geht eigentlich von null weg, auch in der Bodenbildung. Das heißt, die ersten Pflanzen, die besorgen natürlich den Humus sozusagen, die abgestorbenen Blätter und Blüten, die bilden unter diesen Polstern, wo eigentlich nur Rohmaterial ist, bilden also den ersten Humus. Und die Entwicklung, die Bodenentwicklung geht sehr, sehr langsam vor sich. Und auch hier ist wieder ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren natürlich ausschlaggebend. Es sind ja nicht nur die Pflanzen allein, die hier entscheidend sind, sondern es sind die verschiedenen Prozesse, die hier einsetzen. Es ist die Bodenfeuchtigkeit, die eine Rolle spielt. Es sind natürlich die Mikroorganismen, die hier eine wesentliche Rolle spielen. Und wir haben also hier einen ganzen Komplex an Faktoren, die da zusammenspielen müssen, um wirklich Bodenbildung eben voranschreiten zu lassen.
Es ist ja auch der Ruf, die Gletscher und die Vorfelder zu schützen, sehr, sehr groß. Wie ist denn da Ihre Einschätzung? Was geht verloren, wenn wir das nicht tun?
Eigentlich haben wir in Tirol den Gletscherschutz verankert. Aber natürlich ist es ein Problem, für viele zumindest ist es ein Problem, zu definieren, was ein Gletschervorfeld ist. Sobald eine Überformung durch Muren beispielsweise passiert, sagen viele, interpretieren viele, dass dies kein Gletschervorfeld mehr ist, sondern dass das überprägt wurde durch andere Ereignisse. Es wäre an und für sich die Gesetzgebung, die wir haben, ausreichend, aber sie muss halt auch dann wirklich durchgezogen werden. Es sind doch viele Gebiete im Bereich von Nationalpark, Hohe Tauern beispielsweise, oder im Bereich von Natura 2000 Gebieten. Das heißt, ich denke, es braucht nicht unbedingt eine völlig neue Unterschutzstellung, sondern es müssten einfach die Gesetze wirklich eingehalten werden, die bestehen.
Weil wir sonst Dinge verlieren, die wir über die Vergangenheit lernen könnten, aber auch über jetzt über Pflanzengesellschaften und wie sie sich entwickeln.
Ganz genau. Die Gletschervorfelder sind eigentlich ein exzellentes Freilandlabor, so wie wir eigentlich kein anderes in der nächsten Umgebung haben. Und daher ist es unbedingt notwendig, dass wir hier diese Gebiete einerseits erhalten, andererseits auch für die Forschung weiterhin im Auge behalten.
Sie sind ja auch Teil des Netzwerks Gloria, wo sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der ganzen Welt vernetzen, um Langzeitdaten zu den Veränderungen im alpinen Raum zu sammeln. Warum ist es eigentlich so wichtig, dass diese Veränderungen festgehalten, geteilt und beobachtet, analysiert werden?
Ich denke, nur mit realen Daten kann man also wirklich auch Prognosen für die Zukunft schaffen. Viele Daten aus allen Gebieten der Erde, die da zusammengetragen werden in diesem Netzwerk, sind die Grundlage für die Voraussagen. Beispielsweise das IPCC-Panel. IPCC ist die Abkürzung für Intergovernmental Panel of Climate Change. Diese Organisation arbeitet mit solchen Grundlagendaten. Und daher ist es enorm wichtig, wirklich über Langzeitbeobachtungen diese Daten zur Verfügung zu stellen dann.
Jetzt gibt es neben den Gletschern ja auch niedrigere Berggipfel in den Alpen, die schon sehr viel länger eisfrei sind. Was kann man denn von diesen Flächen über die Entwicklung der Artenvielfalt lernen?
In den europäischen Alpen steigt die Artenvielfalt massiv auf den Berggipfeln. Aber auch da gibt es große Unterschiede. Wie wir in unserem Gloria-Gebiet in den Dolomiten gesehen haben, steigt die Artenvielfalt auf dem höchsten Gipfel, also auf über 2800 Meter Meereshöhe, am meisten. In 20 Jahren ist die Artenvielfalt hier um 97% angestiegen, das heißt nahezu verdoppelt hat sich eben die Artenzahl auf den Gipfelflächen vom höchsten Gipfelpunkt bis 10 Meter unterhalb des Gipfelpunktes. Und das ist massiv. Wenn wir die niedrigeren Gipfel dazu anschauen, dann ist zwar auch überall eine Zunahme der Artenzahl verzeichnet worden, aber beispielsweise auf 2200 Meter Meereshöhe ist die Zunahme in 20 Jahren nur 9% im Vergleich zur Ausgangslage.
Woran kann man das festmachen? Ist es wieder ein Zusammenspiel aus Höhe und Klima und Zeitperiode, in der sich diese Entwicklungen abspielen?
Es sind auch hier wieder mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Die stärkste Erklärung ist wohl, dass auf dem höchsten Gipfel einfach wahnsinnig viel Platz noch frei ist für die Besiedelung und dass in etwa 50 oder 100 Meter tiefer natürlich diese Arten alle schon vorhanden sind und die jetzt nach oben drängen. Das ist sehr interessant zu sehen, eben, dass die wirklich am Vormarsch sind und einfach diese freien Gipfelflächen dann einnehmen können.
Und dieser Unterschied, dass es am Gletschervorfeld jetzt eigentlich ein bisschen eine andere Entwicklung nimmt im Moment, als man angenommen hat vor einigen Jahren, ist es einfach auch den schwierigeren Ausgangsbedingungen und eben dem veränderten Klima zu schulden?
Ganz genau. Ich denke, dass hier viel stärker noch die Faktoren der Samenverfügbarkeit und eben der Trockenheit eine Rolle spielen. Wenn ich beispielsweise die Flächen direkt am Gletscherbach beobachte, dann geht dort natürlich die Ansiedelung wesentlich rascher vor sich, weil dort keine Trockenheit sich bemerkbar macht. Sobald ich in das feinsandige Material komme, habe ich einfach dieses Phänomen der Trockenheit als zusätzlich begrenzenden Faktor einfach gegeben.
Ich glaube, in einem Papier gelesen zu haben, bitte korrigieren Sie mich, dass an einem heißen Sommertag an diesen Flächen bis zu 45 Grad gemessen werden können. Man glaubt vielleicht, man flüchtet an einem heißen Tag ins Hochgebirge, weil es dort schön kühl ist. Wie kommen denn diese Temperaturen dort zustande?
Wir müssen immer unterscheiden zwischen Lufttemperatur, die ja sehr fein ist im Gletschervorfeld, weil immer ein Wind vom Gletscher her weht, und den Bodenoberflächentemperaturen. Der Boden erwärmt sich massiv und die Pflanzen sind, und vor allem die Keimlinge, sind natürlich diesen hohen Temperaturen ausgesetzt. Und eine Mitarbeiterin von unserer Arbeitsgruppe hat eben festgestellt, dass da eben bereits Hitzeschäden auftreten können im Gletschervorfeld. Und zwar dann, wenn Keimlinge und Jungpflanzen auf freien Flächen ohne irgendwelche Schutzstellen vorhanden sind. Schutzstellen wären beispielsweise größere Steine oder bereits etablierte Pflanzen. Und an offenen Stellen können massive Erwärmungen eben auftreten, über 45 Grad Celsius, wo eben bereits auch bei Pflanzen bereits Hitzeschäden vorkommen können. Man möchte meinen, im Hochgebirge wäre der Frost der entscheidende Faktor, aber in bestimmten Hitzesommern, wie wir sie in der Vergangenheit ja mehrere hatten, kann durchaus auch die Hitze zum Problem werden.
Jetzt sind es riesige Veränderungen, die wir im Moment aufgrund des Klimawandels erleben. Wann hat es denn zuletzt evolutionär so große Veränderungen gegeben?
Diese großen Veränderungen sind sicherlich nach den Eiszeiten einfach passiert. Und dann natürlich im Lauf der Entwicklung hat es immer wieder Rückschritte sozusagen gegeben. Die unterschiedlichen Perioden der Vergletscherung muss man hier eben auch im Grunde als Etappen sozusagen sehen für solche großen Schritte, die da in der Entwicklung der Flora im Alpenraum eben passiert sind.
Abgesehen von den Gletschervorfeldern, die wir jetzt besprochen haben, schon Sie als Expertin fürs Hochgebirge, was sind denn da andere wichtige Veränderungen, die man im Moment beobachtet, die vielleicht viele Menschen gar nicht wissen?
Da ist natürlich die landwirtschaftliche Nutzung in den Hochlagen zu erwähnen. Auch da haben wir in Obergurgl ein Langzeitforschungsprojekt laufen gehabt seit dem Jahr 2000. Und auch da sind natürlich einfach infolge der Beweidung sind natürlich große Veränderungen im Gange, weil teilweise einfach viele Gebiete gerade in der letzten Vergangenheit sozusagen aus der Bewirtschaftung genommen worden sind. Neben der Beweidung durch Schafe und in den tieferen Lagen durch Rinder ist aber auch ein Wechsel in der Population, in der Wildpopulation zu beobachten, sei es durch die Gamsreude oder verschiedene andere Einbrüche der Populationen. Wenn sich diese Populationen dann wieder erholen, dann haben wir sicherlich massive Auswirkungen auch auf die Vegetation. Aber das sind alles Vermutungen, die müssten eigentlich durch konkrete Untersuchungen belegt werden. Die Auswirkungen durch die Veränderung der Wildpopulationen weiß man eigentlich, kann man sagen, nichts.
Also man kann sich nicht vorstellen, was das dann für Auswirkungen hat, wenn es zum Beispiel weniger oder viel mehr Wild gibt. Verstehe ich Sie richtig? Sie gehen eher davon aus, dass es mehr geben wird?
Ja, ich denke schon. Es werden ja die Abschusspläne meistens nicht erfüllt, die pro Jahr eben festgesetzt werden. Und die Auswirkungen sehen wir in den Wäldern, also in den Tallagen. Aber ich denke, Auswirkungen gibt es sicherlich auch im Hochgebirge.
Vorher haben Sie die Weidetiere angesprochen, die auf den Weiden weniger werden, auf den Hochweiden, auf den Almen. Was sind denn da die Folgen davon? Können wir die beobachten, wenn wir als Wanderer, als Wanderin in den Bergen unterwegs sind?
Beobachten können wir es höchstens, wenn da Einzäunungen jetzt gemacht werden und dann daneben Kontrollflächen sozusagen frei beweidet werden. Dann sieht man den Unterschied, dass einfach weniger Blüten beispielsweise produziert werden oder möglich sind in Flächen, die beweidet werden. Aber ansonsten sieht eine Wanderin, ein Wanderer wohl nicht so schnell eine Auswirkung, da braucht es schon jahrelange Untersuchungen, wo Probeflächen einfach beispielsweise jährlich oder zumindest in gewissen Abständen immer wieder untersucht werden, wo man dann im Detail sieht, welche Arten zurückgehen oder welche teilweise sogar verschwinden könnten. In Obergurgl haben wir beispielsweise durch die Einzäunungen von Flächen gesehen, dass sogenannte Schneebodenpflanzen stark abnehmen in nicht mehr beweideten Flächen. Was passiert dort? In nicht mehr beweideten Flächen nehmen konkurrenzstarke Pflanzen überhand. Meistens sind es im Hochgebirge grasartige, die da überhand nehmen. Beispielsweise auf der Hohen Mut waren das eben Sauergräser, die Krummsäcke beispielsweise. Und die dehnt sich immer mehr aus, die hat schon eben eine hohe Frequenz und dehnt sich dann immer noch stärker aus, wenn keine Beweidung, keine traditionelle Beweidung eben gegeben ist. Und solche winzige Schneebodenpflanzen, zum Beispiel das Zwergruhrkraut, die haben dann einfach Probleme, die werden also wirklich verdrängt.
Also es ist auch etwas, dass man vielleicht nicht weiß, dass weniger Almwirtschaft zuerst einmal einen Verlust der Artenvielfalt bedeutet. Nochmal kurz zusammengefasst, mit diesen vielen Veränderungen, die wir im Moment sehen, die Gletscher schmelzen ab, es verändert sich auch die Nutzung unserer Hochgebirgsflächen. Vieles kann man aber auch aufgrund der Klimaentwicklung, die im Moment so stark in Bewegung ist, noch nicht ganz genau vorhersagen.
Ja, richtig. Es sind sehr viele Unsicherheiten, einfach was da wirklich in Zukunft auf uns zukommen wird, wie die Pflanzenbestände im Hochgebirge in Zukunft sich entwickeln werden. Eines können wir sagen, die Entwicklung ist in der Regel zeitverzögert. Das heißt, diese langjährigen Pflanzen zeigen doch viel länger, als wir glauben, keine Reaktion auf diesen Klimawandel. Aber dann muss man sich wahrscheinlich das so vorstellen, dass dann ein Kollaps sozusagen relativ rasch eintreten kann. Über lange Zeiträume tut sich wenig und dann bezahlen die Pflanzen diese Schuld sozusagen, die wir aufgrund des Klimawandels eben denen voranstellen. Ich meine damit das Zusammenbrechen von Pflanzenpopulationen einfach, dass gewisse Arten wirklich aussterben werden und unwiederbringlich eigentlich verloren sein werden im Alpenraum. Das ist zumindest die Prognose. Und wenn wir also diese Klimaentwicklung weiterspielen, in Modellen zeigt sich eigentlich, dass die Pflanzen, die alpinen Pflanzen, in etwa eben diesen Weg gehen werden.
Wenn wir jetzt als Weltgemeinschaft uns endlich an die Empfehlungen der IPCC halten würden, wenn wir es schaffen würden, unsere Treibhausgasemissionen so stark zu senken, sehen Sie dann ein optimistischeres Bild für die Pflanzengemeinschaften?
Ja, ich denke schon. Es zeigt sich ja, dass in Jahren, wo wir genügend Feuchtigkeit beispielsweise im Sommer in der Hauptentwicklungszeit der Vegetation haben, dass sich da doch sehr viel tun kann, dass eben sehr viele Keimlinge aufkommen können, dass sich Keimlinge gut etablieren können. Das zeigt einfach, wenn wir wirklich die Vorgaben des IPCC einhalten könnten, dass da sehr vieles abgewandt werden kann von diesen eigentlich düsteren Prognosen, die da durch Modelle das aufzeigen.
Diese vielen Veränderungen im Hochgebirge, die Sie in Ihrer langen wissenschaftlichen Karriere jetzt ganz genau beobachtet und analysiert haben, wie geht es Ihnen denn da, wenn Sie einfach nur zum Wandern am Berg unterwegs sind? Sind diese Veränderungen für Sie auch mit freiem Auge sichtbar und was beobachten Sie da?
Ja, die Veränderungen sind natürlich sichtbar, aber gerade im heurigen Sommer ist es ein absoluter Genuss zu wandern, weil die Blütenvielfalt derart gigantisch ist, dass man also hier wirklich mit Freude durch die Gegend spaziert.
Also der Regen im heurigen Frühjahr hat sich positiv ausgewirkt. Super, dass wir immer mehr lernen durch Wissenschaftlerinnen wie Sie. Liebe Frau Professor Aschbaumer, vielen Dank für Ihre Zeit und dieses spannende Gespräch.
Ich bedanke mich auch bei Ihnen für die Fragen. Vielen Dank.
Sie hörten einen Podcast von Dolomitenstadt.at, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.